WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juli 1954. Der Todestag der Schauspielerin und Drehbuchautorin Thea von Harbou.
Die ihr an die Zukunft des Kinos glaubt, seht euch dieses Lichtspiel an. Die ihr dem Kino misstraut, seht es euch erst recht an, denn ihr seid bei einer neuen Muse zu Gast, beim Film.
Geradezu euphorisch feiert ein französischer Kritiker den deutschen Film Der müde Tod. 1921 gilt das Kino noch als abgeschmackte Unterhaltung für die Massen. Mit diesem dunklen Märchen flimmert jedoch ein kleines Kunstwerk über die Leinwand. In Bildern von rätselhaftem Zauber erzählt es von einer jungen Frau, die ihren Geliebten vom Tod zurückhaben will. Ein Thema, das kurz nach dem Ersten Weltkrieg viele berührt. Lili Dagova, die die Hauptfigur spielte.
Es war schon einer dieser schönen und bemerkenswerten Filme von damals, weil es wirklich eine sehr poetische und durchdachte Erzählung war.
Der müde Tod bedeutet den Durchbruch für ein Traumpaar des deutschen Kinos. Fritz Lang und Thea von Harbou. Doch während der Regisseur noch heute berühmt ist, kennen seine Frau und Drehbuchautorin bestenfalls Filmexperten. Dabei hat sie die Skripte für viele herausragende Stummfilmklassiker geschrieben. Von Dr. Mabuse über die Nibelungen bis hin zum legendären Metropolis.
Sie war handwerklich halt sehr, sehr gut, sehr, sehr präzise.
André Kagelmann, Literaturwissenschaftler an der Universität zu Köln.
Sie hat auch die Form des Drehbuchs neu erfunden sozusagen. Es gibt sehr konkrete Vorstellungen von der Raumgestaltung. Und das Interessante bei dem Drehbuch von Metropolis ist eigentlich, dass sie ein Stück weit mit Elementen von visueller Poesie operiert.
In der Filmindustrie der 20er Jahre ist Thea von Harbou eine der wenigen Frauen mit Einfluss. Sie liefert nicht nur geniale Drehbücher, sondern ist auch am Set anwesend und steuert Ideen zur Umsetzung bei. Wenn der despotische Perfektionist Lang seine Mitarbeiter zu sehr quält, bemüht sie sich um Ausgleich. Lil Dagova erinnert sich an die Dreharbeiten zu müden Tod.
Sie hat mir einmal sehr geholfen. Thea saß nämlich da, es konnten Häuser einstürzen, es konnten Kanonen abgeschossen. Thea strickte.
Lang besteht darauf, dass Lil Dagova immer wieder durch ein brennendes Haus läuft, obwohl sie panische Angst vor Feuer hat. Schließlich kann die junge Schauspielerin nicht mehr.
Und da saß Thea vor einer dieser ausgebrannten Fensterhöhlen strickend und winkte mir mit der Stricknadel und sagte, na komm Lil, ach das geht schon nochmal, na los, los, marsch. Und es war so eine drollige Diskrepanz, dieser Unterschied von meiner Angst und dann diese gemütlich strickende Thea. So dass sie mich tatsächlich dazu brachte, noch einmal durchzulaufen und hinter mir stürzte das Haus zusammen.
Dass die hochprofessionelle Filmautorin als strickendes Hausmütterchen am Set sitzt, gehört zu den vielen Widersprüchen der Thea von Harbou. Sie ist eine selbstbewusste, starke Frau, die mit ihrer Arbeit viel Geld verdient, in ihren Werken aber das Heimchen am Herd bejubelt. Über ihr politisches Weltbild hat sich schon der Schriftsteller Kurt Ries gewundert.
Sie ist eine seltsame Frau, kein schlechter Mensch, immer bereit, anderen zu helfen. Aber wenn es um Politik geht, dann sieht es in ihrem Kopf ganz wirr aus. Sie fällt auf alles herein, was Goebbels an Propaganda ausstreut.
Sie hat eine politische Meinung, die ist als konservativ, deutschnational, kolonialistisch und ein Stück weit auch rassistisch zu beschreiben. Und die war anschlussfähig für das Denken des Nationalsozialismus, ohne antisemitisch zu sein.
Thea von Harbou wird am 27. Dezember 1888 auf dem Rittergut Taupalitz in Oberfranken geboren. Ihr Vater ist ein Freiherr aus altem Adel, der allerdings keine glückliche Hand bei der Bewirtschaftung seiner Güter hat. Doch auch wenn das Geld knapp ist, reicht es für eine standesgemäße Erziehung der Tochter.
Sie ist auf eine gute Schule gegangen, sie ist früh mit Kultur in Berührung gekommen und sie hat ein behütetes Leben als doch höhere Tochter geführt.
Das eigenbrötlerische Mädchen liebt Tiere über alles, spielt sehr gut Geige und interessiert sich brennend für Literatur.
Mit 9 Jahren schrieb ich ein Drama und mit 10 Jahren ein Trauerspiel in 5 Akten. Dass die unglückliche trojanische Königstochter Kassandra in 5-füßige Jampen presste, was sie bestimmt nicht verdient hat. Aber damit der Schrecken noch nicht genug. Ich raubte meiner Mutter die schönsten Damasttücher, drapierte sie in tiefsinnige Falten und spielte sämtliche Rollen des Trauerspiels mit einem ungeheuren Aufwand von Armbewegungen und Organ. Es war wirklich erschütternd.
Außerdem ist sie eine glühende Karl-May-Verehrerin. Der edle Häuptling Winnetou, so hat sie einmal bekannt, sei ihre erste große Liebe und ein lebenslanges Vorbild gewesen.
Winnetou ist die Figur, die sie angeblich so sehr verehrt hat, dass sie sich selber ein Tattoo mit einer Stecknadel gestochen hat.
Mit 17 kann Thea in einer Zeitschrift ihr Romandebüt »Wenn's morgen wird« veröffentlichen. Dennoch beschließt sie zunächst, Schauspielerin zu werden, zum Entsetzen der Familie. Das hübsche Mädchen mit den langen blonden Zöpfen debütiert am Düsseldorfer Schauspielhaus und tingelt dann als junge Naive durch die Lande.
Thea von Harbo ist an verschiedenen Provinztheatern tätig und schlägt sich so ganz gut durchs Theaterleben, ohne aber offenbar ganz besonders begabt zu sein für diesen Beruf.
Immerhin bleibt sie 8 Jahre dabei. Am Aachener Stadttheater lernt Thea 1913 den Schauspieler und Regisseur Rudolf Klein-Rogge kennen, den sie ein Jahr später heiratet. Parallel zur Theaterarbeit entstehen weitere Romane und Erzählungen. In ihrem Novellenband »Der Krieg und die Frauen« beschreibt die 24-Jährige ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg die Kriegseuphorie, die im August 1914 tatsächlich viele Deutsche erfassen soll.
Wie sie auf die Straße in die Stadt hineingekommen war, das wusste Brigitte nicht. Sie fühlte nur, dass ihre ungläubige, zweifelnde Seele danach dürstete, diesem Wunder nahe zu sein. Diesem unfasslichen, unsagbar schönen Wunder, Opfer freudiger Begeisterung.
Sie haben es eigentlich mit Frauen zu tun, die Pazifistinnen sind, die international denken. Der Kriegsausbruch reißt sie aus ihrem Alltagsleben fort und der Geist des Deutschtums kommt sozusagen über sie. Sie sind Teil der sogenannten deutschen Volksgemeinschaft, haben einen Sinn in ihrem Leben und stellen sich nun in den Dienst des deutschen Volkes.
Das Buch wird ein Hit. Sogar Kaiser Wilhelm ist begeistert und nennt Thea eine Prophetin. Schnell schreibt sie weitere Kriegsromane für Frauen, schwülstige Werke voller Opferbereitschaft und Heldenmut. Sie weiß, was ihre Leserinnen wollen. Mit ihrem kriegsverherrlichenden Patriotismus schwimmt sie im Mainstream des Kaiserreichs.
Das kam in der Zeit sehr gut an. Sie müssen sich vorstellen, dass Thea von Harbo ein sehr gutes Gespür für die Marktgängigkeit ihrer Stoffe entwickelt hat.
Als der Kriegsverlauf nicht mehr für Suragschreit taugt, verlegt sie sich auf mystische Stoffe oder exotische Abenteuergeschichten wie das indische Grabmal, das ein Bestseller wird. Thea zieht nach Berlin und findet Kontakt zum Film. Instinktiv erkennt die junge Autorin, worauf es bei der neuen Kunstform ankommt.
Sie hat den scharfen, bildbesessenen Blick, der sich verengt auf Einstellungen, der sich weitet zu Panoramen, Schwenks, Totalen.
Der österreichische Regisseur Arthur Maria Rabenald. Theas Drehbücher sind sozusagen kurbelfertig. Sie enthalten detaillierteste Anweisungen für Kameraschwenks oder Bildausschnitte, Lichtsetzung, Bauten, Kostüme und das Spiel der Darsteller.
Sie schrieb Stummfilm. Monumental, in großem Bogen, reich an fantasievollem Gepränge, starken Gefühlen und großen Gesten. Sie fühlte sich ganz dieser jungen szenischen Form verpflichtet. Das war damals eine erstaunliche Sache, die in ihrem Mut aus heutiger Sicht vielleicht nicht zu gewichten ist.
In Berlin lernt die 31-Jährige den 2 Jahre jüngeren Wiener Fritz Lang kennen, der gerade seine ersten Filme dreht. Die Autorin und der Regisseur werden zu einem perfekten Gespann.
In Thea von Harbo habe ich einen unschätzbaren Mitarbeiter und Kameraden gefunden, der mit tiefem Verständnis für mein Wollen mir die Manuskripte schafft, die die Grundlage meiner Arbeit bilden.
Thea ist allerdings nicht nur sein Kamerad. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Als sie einmal von Langs Ehefrau erwischt werden, löst sich unter nie geklärten Umständen ein Schuss aus seiner Pistole und trifft die 26-jährige Gattin tödlich. Trotz dieses skandalträchtigen Unfalls steigen Fritz Lang und Thea von Harbo schnell zum Glamour-Paar der Berliner Filmwelt auf. Lil Dagova schreibt in ihren Memoiren:
Für mich war Fritz Lang eine der elegantesten Figuren der damaligen Szene. Wenn er groß, sportlich, immer das Monokel im Auge, neben der schönen, gescheiten und witzigen Thea einen Ballsaal betrat, dann standen beide sofort im Mittelpunkt. Sie waren ein Paar, das man einfach nicht übersehen konnte.
1922 heiraten die beiden, doch ihre Ehe wird schwierig. Der Macho Fritz Lang hat viele Affären und soll seine Frau oft ausgesprochen schlecht behandelt haben.
Wir waren 11 Jahre verheiratet, weil wir 10 Jahre keine Zeit hatten, uns scheiden zu lassen.
Trotz der privaten Turbulenzen bleibt ihre Arbeitsbeziehung überaus produktiv. Thea von Harbou schreibt zwar auch Drehbücher für andere Regisseure, doch mit Fritz Lang zusammen gelingen ihr die großen internationalen Erfolge. Schon Dr. Mabuse, der Spieler, wird zum Kassenhit. Die Premiere der Nibelungen gerät dann 1924 zum nationalen Ereignis. Thea, die den Deutschen nach dem Krieg ihren Stolz zurückgeben möchte, schwärmt beseelt.
Wir sind gar nicht auf die Idee verfallen. Die Idee verfiel auf uns. Sie fiel über uns her. Sie war da, sie überflutete uns.
Vor der Premiere legen Fritz Lang und seine Frau sogar symbolträchtig einen Kranz am Grab Friedrichs des Großen nieder. Manch Filmkritiker hat in Thea von Harbou den bösen Geist des genialen Regisseurs gesehen und ihr alle Schwächen seiner Filme angelastet. Doch fürs Pathetische und vor allem Deutschnationale sind wohl beide gemeinsam zuständig.
Man kann davon ausgehen, dass die in ihrem Denken über weite Strecken kongruent gewesen sind.
Ihr nächster Streich wird Metropolis, ein visuell überwältigendes Monumentalepos, das die Ufer an den Rand des Ruins treibt. Der erste deutsche Science-Fiction-Film gilt heute als Meilenstein der Filmgeschichte. Bei der Uraufführung gibt es jedoch viel Kritik. Hohn erntet vor allem das naive Pathos, mit dem am Ende die Klassengegensätze versöhnt werden.
Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein.
Bei den Dreharbeiten zu Spione verliebt sich Fritz Lang in die Schauspielerin Gerda Maurus. Die 25-Jährige zieht sogar in die gemeinsame Wohnung, was bei Thea von Harbou Herzprobleme verursacht. Dennoch schafft sie es, die Zusammenarbeit mit Lang fortzusetzen. Ihr erster Tonfilm gilt als Meisterwerk. M, die Geschichte eines Kindermörders.
Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen.
Zum endgültigen Bruch mit Fritz Lang kommt es erst, als sich die 42-jährige Thea Hals über Kopf in den indischen Studenten und Gandhi-Anhänger Ai Tendulkar verliebt.
Es ist die große Liebe ihres Lebens und mit Tendulkar zusammen wächst ihre Faszination für Indien. Sie hat Einfluss, sie hat Geld und setzt sich dann für die exilierten Inder in Berlin ein.
Während Fritz Lang 1933 emigriert, bleibt die Autorin in Deutschland und dient sich den neuen Machthabern an. In die NSDAP tritt sie allerdings erst 1940 ein und angeblich nur, um sich besser für ihre indischen Schützlinge engagieren zu können. Dennoch hegt sie zumindest in den ersten Jahren große Sympathien für die Nazis. Die Königin der Drehbücher bleibt sie auch unter Goebbels. Harbou-Experte André Kagelmann.
Sie war natürlich keine hohe Funktionärin, aber sie war doch ein Rädchen im Getriebe und hat durch ihre Drehbucharbeiten mitgetan am Propagandawerk des Nationalsozialismus.
Nach dem Krieg wird die 56-Jährige kurzfristig interniert, bekommt Berufsverbot und arbeitet als Trümmerfrau. Doch wie die meisten Akteure der NS-Filmindustrie ist sie bald wieder oben auf. Unter anderem verfasst sie Synchronfassungen für Filmklassiker wie Der dritte Mann.
Irgendwas ist komisch bei dieser Sache.
Komisch? Wer war der dritte Mann?
Im Juni 1954 besucht die Autorin eine Wiederaufführung ihres ersten Erfolgsfilms Der müde Tod bei der Berlinale. Sie spricht über die Entstehung, beantwortet Fragen, lässt sich gerührt vom Publikum feiern. Dann, beim Verlassen der Bühne, fällt die 65-Jährige eine Treppe hinunter und erleidet schwere Verletzungen. Einige Tage später stirbt Thea von Harbou an den Folgen des Sturzes.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Thea von Harbou, die am 1. Juli 1954 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de